Hallo und herzlich willkommen zum Deutschlands ältesten Homöopathie-Podcast und natürlich dem einzig wahren Podcast und überhaupt alle anderen können einpacken, weil ich wieder sende. Ja, nein. Ja, ich bin ein bisschen albern heute, ich werde trotzdem eine Folge aufnehmen und habe auch gedacht, damit werden wir auch nochmal alle los, die vom Adventskalender noch hier sind. Oder die ganzen Interviews toll fanden und noch nicht wissen, wie Marvins Podcast richtig funktioniert, dass ich mich die meiste Zeit schlechte Witze mache, abschweife und wenig von dem sage, was im Titel steht. Und wir müssen die Leute wieder loswerden. über den Adventskalender sind viel zu viele neue Leute gekommen, ne? Die doch denken, oh, der macht bestimmt seriöse Homöopathie und der macht so tolle Interviews. Oh wow, und jetzt ist er sogar ein Online-Kongress gemacht. Oh, der ist bestimmt super seriös. Nein, ist er nicht. Hier im Podcast macht er die einen Quatsch. So, deshalb habe ich mir auch einen schönen Tee gemacht. Ich werde euch also auch mit Trink- und Umrührgeräuschen auf die Eier gehen. Und alle, die seriöse Podcasts hören wollen, haben ja inzwischen die Auswahl. Vorher war es ja so, dass jemand ein schlechtes Gewissen hatte, weil die Leute, die sich einen richtigen, seriösen Wissenschafts-Homöopathie-Podcast anhören wollten, irgendwie immer falsch waren. Und ich immer dachte, ach, es wäre schon cool, ich wäre ein bisschen professioneller. Aber, da das ein Projekt ist, was ich hauptsächlich mache, weil es mir Spaß macht, müsst ihr jetzt damit irgendwie klarkommen. wenigstens ist es mein Anliegen seriös. Ne? Ich meine immerhin das. Ne? Man kann zwar sagen, ja, schwätzt da viel und kommt auch nicht richtig zum Punkt und macht schon wieder 2 Minuten Einführung und redet überhaupt nicht von dem Thema, was nachher im Titel steht und macht sich noch Tee, also belastet mich auch noch mit menschlichen Geräuschen. Aber immerhin kann ich euch versichern, es liegt mir am Herzen, die Homöopathie irgendwie zu verbreiten. Und deshalb rede ich auch darüber reden. Und glücklicherweise in diesem kostenlosen Projekt, was ihr kostenlos genießen dürft, kann ich reden, worüber ich will. Ich schulde euch nichts. Ist das nicht auch schön? Ha, ja. Gut, bisschen Narzissten-Talk am Anfang darf auch sein. Ne? Aber ich habe gemerkt, wir sind ja schwer im Krebsthema drin und irgendwie ist mir das alles so ein bisschen zu wenig Marvin und viel zu viel Serious und jetzt war ja auch noch dieser Online-Kongress und ich dachte, heute mache ich mal wieder eine lockere Folge. Normalerweise mache ich das ja dann beim der Leseecke und in den Dienstagsfolgen bin ich ja seriös. Aber da ich aktuell noch nicht wieder richtig in Fahrt bin, für genug Zeit zu haben, liegen die Samstagsfolgen, wie ihr unschwer bemerkt haben werdet, brach. Genau. Aber es gibt so viele andere tolle Podcasts in Homöopathie, dass ihr ja jetzt nicht nur 2-mal die Woche Homöopathie-Podcast hören könnt, sondern wahrscheinlich inzwischen 3- oder 4-mal. Ich bin auch gerade heute, wenn ich das aufnehme, in einem Artikel erschienen, Millifolia, der große Dachverband oder die, sag mal, der Marketingteil des Dachverbandes in der Schweiz für Naturheilkundeverfahren, wo der Podcast abgelichtet oder wie man das sagt, abgeziffert. Und da sind auch noch andere Podcasts empfohlen, auch der andere Schweizer Podcast ist empfohlen worden, also ganz, ganz eine tolle Sache und ich höre auch wirklich auch viele dieser Podcasts, auch wenn ich nicht immer dazu komme, alle Episoden fertig zu hören, bin ich doch bei nahezu allem dabei, was so läuft. Ein ganz besonderer Liebling möchte ich an der Stelle nochmal empfehlen, ist auch die aktuelle Folge besonders, also die sind alle 3 gut, die ersten 3 Folgen von Jasmin Walkers Podcast, den ich bestimmt irgendwo schon mal verlinkt habe und sonst, falls daran denke, es unter dieser Folge nochmal machen werde. Sie hat in der dritten Episode jetzt von ihrem Podcast auch nochmal was gesagt zu unserem Online-Kongress, an dem sie ja teilgenommen hat. Und da hat sie eine ziemlich gute und also einen absolut richtigen Blick auf die Sache, finde ich persönlich. Ja, und empfehle euch das auch aus dem Grund, da mal reinzuhören. Ich werde mich zu anderer Stelle vielleicht zu diesem Online-Kongress nochmal auslassen. Ich bin ganz gespannt, wie ihr das findet. Und ich bin auch ganz gespannt, was die Leute gedacht haben, die mich kennen. Weil ich selber, also es gibt so ein paar, war so eine witzige Sache zum Beispiel. Also am ersten Tag, ich habe mich ja auch als kostenloser Teilnehmer registriert, einfach um euer Experience auch zu erleben. Und ich habe also mal einfach ganz hart am ersten Tag keinen Link bekommen, was wirklich so eine Art Marvin-Komik, die ich bis heute witzig finde, dass ich eigentlich ja dadurch, dass ich zwar als Veranstalter genannt werde, aber ja nicht Veranstalter bin, sondern nur eigentlich die Interviews zugeliefert habe, wie so eine Art Angestellte, Habe ich eigentlich mir selber sozusagen keine Einladung zu meinem eigenen Online-Kongress geschickt. Das fand ich so witzig. Ja, und das beschreibt eigentlich ziemlich gut so auch meine persönliche Experience mit diesem kostenlosen Online-Kongress, hinter dem ich zwar inhaltlich zu 4000% stehe, und auch meine Interviews habe ich ja teilweise letzten Herbst und Sommer aufgenommen. Das war so lange her und ihr kennt mich, ne? Ich habe die alle gehört und gedacht, aha, guck mal, wow, ja, interessant. Ah, und der Moderator, was der für tolle Fragen stellt. Also, ich war selber vor den Socken sozusagen. Nein, ich fand die wirklich gut. Die haben mir alle toll gefallen. Ich habe auch in die von Melanie größtenteils alle geschafft reinzuhören. Habe ja auch einen Premium-Zugang geschenkt bekommen, netterweise von Medumio, also sehr großzügig, musste ich nicht bezahlen, um meine eigenen Videos nochmal zu schauen, fand ich auch gut. Ansonsten muss ich aber sagen, dass also das rundrum um den Online-Kongress, ja, ich weiß nicht. Also der Preis fand ich, und damit möchte ich das auch beenden, der Preis war hoch für diesen Online-Kongress. Vielleicht nicht im monetären Maße, dass irgendjemand jetzt viel bezahlen musste, also, aber es kostenlos ist halt nicht kostenlos, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Gut, abgehakt, ne? Und nach dem Kongress ist ja vor dem Kongress, wir haben jetzt ja Krebskongress, wo ich glücklicherweise keine Werbemails kriegen würde für irgendwelche Produkte, die ich kaufen muss. Insofern, ja. Freue ich mich auf den sehr und darf da nur 15 Minuten reden, also auch eine ganz, ganz kleine Rolle spiele ich da, das ist auch gut so. Auch wenn das vielleicht täuscht, ich stehe gar nicht so gern im Rampenlicht da immer und überall. Aber das ist, wenn man für die Homöopathie sich mega einsetzt und dann mal so bekannt ist, dann wird man halt auch für alles gefragt. Und dann lasse ich es halt auch nicht aus und dann komm, für die Homöopathie raffst du dich mal wieder aus. Aber ehrlich gesagt, ne? Wenn es einfach 12 so richtig gute Homöopathie-Podcasts irgendwann mal gibt und Leute, die da richtig drauf stehen, dann irgendwelche Kongresse da zu machen und all das Zeug, ne, dann werde ich schön meine Kinder schmusen in meinem Garten rumhängen und wandern gehen. Also, dann seht ihr mich auch nicht mehr. Wenn ich das Gefühl habe, die anderen vertreten das gut, solange müsst ihr mit mir klarkommen, ne? Weil ich finde, die Homöopathie braucht einfach noch mehr Podcast, Fürsprecher, Öffentlichkeitsarbeit, dringend, je mehr denn je. Ne? Ich bin auch dran, ne? Ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, ich werde bald einen Sticker machen, Homöopathie nicht versucht zu haben, ist unterlassene Hilfeleistung. Werde mich also auch dieses Jahr mit Radikalität mal ausprobieren und in Trumpscher Manier Homöopathie einfach mal nach vorne bullshitten. Gut, wahrscheinlich habe ich dann am Schluss doch nicht den Mut dafür, aber zumindest hier schon mal öffentlich verkündet. Deswegen freue ich mich dann auch in echt, den einen oder anderen an dem Krebskongress da zu sehen. Ich glaube vor allem der Patiententag am Sonntag, der ist sehr interessant. Ich meine, die anderen auch natürlich, aber der ist ja auch nur offline und da geht man so ein bisschen durch all diese ganzen Krebsthemen durch. Und ich glaube, das ist schon in der Zeit, wo es massiv zunimmt. Also wenn man, egal auf welchem Social-Media-Bereich ich bin oder welchem Vortrag ich aktuell lausche, nimmt das überall zu. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht immer derselben Meinung ist, woher es kommt, aber es nimmt zu. Und ich glaube, mit dem Thema sollte sich jeder persönlich und auch irgendwie mal beschäftigt haben, ne? Ohne da jetzt den Teufel an die Wand zu malen. Ah, so. Meine Traubensaftfolge, also die Silvesterfolge, ist wieder gut gelaufen. Das freut mich sehr. Ich habe da mal so ein bisschen reingeschmummelt. Das habt ihr euch also teilweise wirklich gerade gegeben, wieder die 3 Stunden. Das finde ich natürlich beachtlich. Und finde es schön, dass ihr auch keine anderen guten Dinge im Leben zu tun habt, als meinem Podcast zu lauschen. Oh Gott, heute bin ich wirklich ein bisschen albern. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir. Ich meine jetzt, ich nehme heute Nachmittag, wenn ihr das hört, also wenn ihr es pünktlich am Dienstag hört, wovon ich natürlich ausgehe, also ne, ich erwarte da schon auch ein bisschen Leistung von euch. Ne, es kann nicht immer nur sein, dass ich hier leiste, sondern ihr müsst dann pünktlich um 7 am Dienstagmorgen, dann macht ihr die Folge an, selbstverständlich. Ne? Alles andere wird ermahnt und beim dritten Mal wird man blockiert. Ne? Nehme ich am Nachmittag 3 tolle Krebsinterviews aus von 3 Leuten, die wir auch noch nicht hatten. Also das wird ein voller Dienstagnachmittag mit 3 coolen Interviews, wo ich mich sehr darauf freue, auch ganz verschiedene Anteile. Deshalb habe ich gesagt, heute machen wir ein bisschen Quatsch und dann die nächsten drei Male habt ihr wieder Serious Marvin, der investigativ Fragen stellt. Über Krebs. Naja, so investigativ bin ich gar nicht. Ja, ansonsten eben die anderen Podcast hören, die sind dann auch viel strukturierter und langsamer und auch in der Tiefe erstaunlich gut. Ich höre da immer wieder mal rein, auch in diesen Homöopathie-Salon aus Berlin. Da habe ich meine Meinung schon geäußert dazu, dass ich das auf der einen Seite super finde, was die machen, auf der anderen Seite sehr schwierig finde, dass da Weiterbildungsinhalte kostenlos im Internet kursieren. Ich höre das immer wieder von den Leuten, die wirklich darauf angewiesen sind, zu denen ich ja nicht gehöre, dass sie ihre Homöopathie-Weiterbildungen, die sie machen, die ja dann wirklich Fachweiterbildung sind und nicht irgendwie im Podcast alle unterhalten, immer schwerer an den Mann kriegen oder an die Frau. Das heißt, jemand, der so sein Lebenswerk auf Weiterbildung aufgebaut hat, der hadert im Moment, glaube ich, etwas. Oh, aber da ich denke, dass das eh nicht aufzuhalten ist und noch zunimmt, wird das auch weitere Podcasts geben, die dem folgen. Und ich denke, das wird jetzt in dem Fall vom Homöopathie-Salon, ist das noch ja qualitativ ziemlich hochwertig, finde ich persönlich. Also da gibt es auch mal wieder Folgen, wo ich selber noch was mitnehme und denke, ach ja, stimmt. Ist ja noch richtig, das hat es ja auch. Also da, wo ich wirklich das als auch als Weiterbildung empfinde. Ne? Aber ich befürchte, das wird wie so oft den Tür und Tor öffnen. Und irgendwann werden wir dann im Zweifel einen Homöopathie-Podcast haben, der gar nicht mehr von einem Homöopathen produziert ist, sondern von irgendjemandem, der dann einen Haufen Geld verdient und dann einfach irgendwas raushaut. Ne? Wo wir dann natürlich auch keine Handhabe mehr haben. Ne? Der behauptet dann einfach irgendwas. Und das ist ja dann genauso offiziell vorhanden. Ne? Nur, dass es dann ganz praktisch ist und die Leute lechzen ja danach, dass endlich mal einer hinkommt und sagt, gar kein Problem, Leute. Also bei trockenem Husten Drosera, ne? Bei feuchtem Husten Ipecacuanha, bei rechtseitigem Ohrenbeschwerden Apis, bei linksseitigen Ohrenbeschwerden Belladonna, ne? Und irgend so ein Bullshit raushaut in der Art, ne? Wo wer jemand von euch hat mitgeschrieben. Ne? Das ist alles großer Schwachsinn. Oder eben noch, ne, gibt es nicht mehr Symptome, sondern also bei Husten einfach das Komplexmittel nehmen, schüttet da Drosera, Spongia, Ipecacuanha und Aconitum zusammen, da wird schon helfen. Ne? Oder ihr beginnt einfach jeden Fall mit Aconitum, ne? Und wenn das nicht hilft, dann gebt ihr halt Squilla Maritima oder irgendwas, ne? Diese Standardverschreibungen und dann enden wir irgendwo dort. Ne? Da haben wir ja einen anderen Auftrag bekommen von der Uni Bern, werde ich nicht müde, das zu erzählen. Ne? Universität Bern hat all die Sachen zusammengetragen, einen Haufen Arbeit gemacht, für die Homöopathie wissenschaftlich da auch nochmal auf einen richtig guten Stand zu bringen. Das ist im Moment auch immer in meinen Shownotes ganz zu oberst drin, diese Sammlung. Und sie haben herausgefunden, dass nochmal hier, ne, die Homöopathie wirkt vor allen Dingen dann über den Placebo-Effekt hinaus, wenn sie individuell verschrieben wird. Ne? Alle Standardverschreibungen und so weiter sind nett und es mag auch immer mal wieder Sachen geben, wo es hilft, aber es ist überhaupt nicht nachhaltig. Und wir haben auch keine langfristige Verbesserung dadurch, weil natürlich die Tiefe des Falls überhaupt nicht verstanden wird. Behandle ich jeden Erkältungsfall am Anfang mit Aconitum, habe ich zwar die Erkältung behandelt und bin so eine Art Schulmediziner, aber wenn ich gar nicht verstanden habe, was der Patient überhaupt hat für ein Problem, warum seine Erkältung immer wieder kommt, dann habe ich ja zum Beispiel, also nehmen wir mal an, es ist ein extrem guter Patient, der danach noch in die Praxis kommt und man hat nochmal die Möglichkeit, mit dem darüber zu reden. Dann hat man wenigstens rückwirkend noch die Möglichkeit zu sagen, hallo, so warum hattest du denn überhaupt ständig Erkältung? Ne? Aber ich weiß nicht, wie das bei euch so ist in den Praxen oder wie ihr als Patient so seid, ne, wenn ihr denkt, ja, mein Schnupfen ist ja weg. Wie viele von euch würden dann jetzt in die Praxis gehen zum Nachforschen? Wie viele Leute bewegen sich denn in ihrem Leben, wenn es ihnen gut geht? Also auch der ganze Sinn von Krankheit und die tiefe Thematik von Krankheit, warum kommt sie überhaupt? Ne? Wenn ich das darüber hingehend nicht anschaue, dann ist das genauso Symptomenwegmacherei, wie das in vielen anderen Disziplinen ist. Und, wie ihr aber wisst, bin ich ja gar nicht dagegen. Manchmal muss man einfach die Symptome auch wegmachen und gut ist. Da muss man nicht immer das tiefliegende Trauma aus der Kindheit hochholen. Das ist in Ordnung. Ne? Aber wenn wir über Homöopathie sprechen, finde ich es wichtig, dass wir das immer wieder hochhalten, dass Homöopathie eben etwas ist, wo wir ganz, ganz tiefliegende Themen lösen können. Ich beschäftige mich in letzter Zeit viel mit dem Thema Trauma zum Beispiel. Und was wir sehen ist, wenn jemand schwer traumatisiert ist nach einem Unfall, auf der emotionalen Ebene auch, auf der geistigen Ebene auch, auf der körperlichen Ebene und wir geben Arnika, kommt er aus all diesen drei Zuständen raus. Das heißt, Homöopathie ist auch eine fantastische Antitraumatherapie. Und ich weiß nicht, wie viel ihr euch mal damit beschäftigt habt, mit Trauma. Aber es ist schon so, wenn man die Bücher liest, traditionelle Behandlung von Trauma, das ist also recht traurig in der Schulmedizin. Also da gibt es relativ wenig Sachen, was tatsächlich was hilft. Also insofern auch im Bereich Trauma würde ich gerne mal meinen Sticker draufplappen. Wer es im Bereich Trauma noch nie probiert hat mit Homöopathie, ist unterlassene Hilfeleistung. Ich könnte mich langsam für diesen Satz erwärmen. So, ich habe jetzt hier meinen Tee. Ich werde wieder albern. Ich habe meinen Tee, mache ich ja immer Chai-Tee. Und den einen Chai-Tee, den ich habe, den kann man sehr gut mit Honig machen. Der schmeckt ja wirklich gut. Aber es gibt so eine andere English Breakfast Variante, wo man den Chai nicht wirklich mit Honig machen kann. Das schmeckt irgendwie nicht. Man braucht da eigentlich herkömmlichen Zucker. Und ich versuche ein bisschen runterzukommen von dem allgemein, vom Süß. Und beim Honig gelingt mir das, da brauche ich nur sehr wenig. Aber beim Zucker habe ich immer das Gefühl, ich brauche einfach da. Wenn man da nicht zwei Löffel reinmacht, das schmeckt einfach nicht wie der Chai-Tee aus dem Laden. Echtes Problem. Und deshalb suche ich seit langem nach einer Alternative. Also habe jetzt einfach den anderen Tee getrunken. Und jetzt habe ich gefunden Dattelsüß als Süßungsmittel. Das ist einfach getrocknete Dattel. Jetzt ist ja dieser Fruchtzucker wahrscheinlich auch nicht viel besser. So ist es, aber ich brauche weniger. Das ist schon mal gut. Also da reicht ein halber Löffel. Und der hat noch so einen kleinen eigenen Dattelgeschmack. Das macht den Chai-Tee, diesen anderen Chai-Tee, wirklich sehr, sehr fein, muss ich sagen. Und mit Hafermilch habe ich auch gelernt. Diese ganzen günstigen Öle, die da drin sind, bin ich auch nicht mehr sicher, ob das eine gute Idee war, dass ich mal umgestiegen bin. Aber ja, wie man es macht, macht man es verkehrt. Ist auch eine gute Überleitung, weil ich wollte nochmal heute ja reden über Miasmen und Krebs. Da will ich aber gar nicht so viel sagen, weil der große Miasmen-Teil, der kommt ja noch. Nach dem ganzen Krebsthema werden wir uns mit dem Miasmen nochmal intensiv befassen. Und ich dachte heute, weil ich noch keinen Interviewgast hatte, der jetzt auf heute Zeit hatte, mache ich nochmal eine Folge und mache ein bisschen Quatsch. Aber ich wollte nicht nur Quatsch machen, sondern auch noch über Miasmen und Krebs reden. Aus meiner persönlichen Sicht, aber das habe ich an einer anderen Stelle auch schon mal gesagt, ich habe sehr, sehr wenig Krebspatienten bis vor Jahren eigentlich. Vor zwei Jahren habe ich auch gar keine genommen, sie alle abgelehnt und weitergeschickt. Seit zwei Jahren bin ich da ein bisschen mutiger geworden, aber glücklicherweise habe ich wenig. Insofern kann ich da auch nicht viel Erfahrung vorweisen, aber ich bin ja immer wieder jetzt in verschiedenen Weiterbildungen dabei und dann hat man ja so ein bisschen Trockenschwimmübungen und ich habe natürlich in der Phase von der Ausbildung und einer SAI in der Supervision viele Fälle begleitet und auch natürlich damals bei Stefan in seinen Begleitungen einige gesehen, wo ich mit dabei sein durfte. Also ein bisschen Erfahrung habe ich ja dann schon und ich würde gerne heute einen miasmatischen Blick drauf werfen. Und da wollte ich aber vorweg mir das nicht nochmal nehmen lassen, nochmal einen ganz kleinen Mini-Teil zu reden über grundsätzlich Nahrungsergänzung, weil das nämlich ein ganz interessanter Zusammenhang ist mit Miasmatik. Und zwar, was man bei den Patienten sehr gut sieht und Nahrungsergänzung ist, dass eigentlich nur den Leuten, die unter einer psorischen Symptomatik leiden, die Nahrungsergänzungsmittel überhaupt helfen. Das finde ich einen ganz interessanten Zusammenhang. Wir haben das schon mal gesprochen mit, was kann man eigentlich zum Beispiel beraten bei den Miasmen oder wie können sie heilen? Und die Sikotiker mit ihren sikotischen Verlaufsparametern von der Miasmatik, die reagieren praktisch sehr wenig oder brauchen sehr hohe Dosierungen von den Nahrungsmittelergänzungen, um überhaupt einen Effekt zu merken. Beim Tuberkularen wirkt es sogar gegenteilig. Ich habe mehrere Patienten, die sehr, sehr schnelle Vergiftungserscheinungen haben auf das. Das sind oft die tuberkularen Leute. Die nehmen dann ein bisschen Vitamin D und schon gerät ihr gesamte Hormonsystem durcheinander. Und wir haben nachher das Syphilitische, wo es entweder gar nicht wirkt oder sogar schädlich ist. Wo gewisse Zusammensetzungen schädlich sind. Also das ist ein großes Problem und eine ganz unbesprochene Sache, weil natürlich dort bei den Nahrungsmittelergänzungen in der Regel, ich will jetzt ja keine Klischees bedienen, aber in der Regel sind das Verkäufer. Ne, seien das Leute, die in einem Network Marketing dabei sind und über diese Network Marketing aufgrund eigener positiven Erfahrungen Sachen verkaufen oder zumindest Empfehlungsmarketing betreiben, was natürlich dazu führt, dass das in der Regel oder unter Umständen gar keine richtigen Therapeuten sind, was auch nicht ist, aber sie es ja oft für gesundheitliche Themen empfehlen. Das macht es jetzt nicht schlechter, ne? Aber das ist ja keine individuelle Einteilung. Und auf der anderen Seite haben die dann auch immer ein Interesse, möglichst viel und das langfristig zu verkaufen, was bei Nahrungsmittelergänzungen eben bei, sagen wir noch, bei 3 von 4 miasmatischen Reaktionen hin auch keine Verbesserung bringt. Trotzdem ist es natürlich ein wichtiger Teil, den man gerade auch in gewissen Krankheitsphasen auch nicht einfach wegreden darf, zum sagen, dann dürfen die es nicht nehmen. Aber mir fehlt auch da wieder, wie bei so vielem, was vor allen Dingen auch finanziell motiviert ist, die Individualität, wirklich hinzuschauen, was braucht der Patient, was braucht er nicht. Wir haben das in einigen der Interviews am Kongress auch nochmal besprochen, dass es wichtig ist, eben nicht einfach alles irgendwie pauschal dazu substituieren, sondern wirklich gezielt auch zu schauen, was brauche ich denn, auszuprobieren, schauen, tut es mir überhaupt gut, und dafür plädiere ich hier nochmal, in Kuren zu machen. Weil was wir eben haben, wenn wir miasmatisch auf das schauen, ist eben, dass wir mit Überdosierungen von irgendwelchen Themen nachher gewisse Krankheiten auch überhaupt erst fördern können. Ich erzähle zum Beispiel, ich hatte mal einen Patienten, der hat einen Darmaufbau gemacht und über diesen Darmaufbau hin ganz, ganz viele neue Symptome bekommen, die er auch nicht wieder losgeworden ist, wo wir eigentlich dann eine langwierige chronische Behandlung machen mussten, bis das wieder besser war. Und dann eigentlich wie rausgekommen ist am Schluss, dass der eigentlich über diese Darmbakterien, Darmaufbaubakterien, dass er die überhaupt nicht vertragen hat. Und erst mit dem Lindern seiner Ursache, warum er überhaupt die Darmprobleme hatte, ist das überhaupt erst möglich geworden. Und heute kann er gewisse Nahrungsergänzungsmittel sehr gut nehmen in Kuren und reagiert darauf nicht mehr schlimm. Also deshalb ist das auf der anderen Seite eben auch was, wo Melanie recht hat. Sie hat das ja sehr reingebracht in diesen Kongress und ich fand das auch gut. Diese Verbindung aus Homöopathie und Nahrungsmittelergänzung ist auf jeden Fall eine valide Sache, kann man machen. Ne? Aber meiner Erfahrung nach wirken diese ganzen Nahrungsmittelergänzungsmittel oder die ganzen Supplemente, ne? Wir brauchen viel, viel weniger davon, wenn wir uns erst richtig homöopathisch aufgestellt haben. Und es kann eben unter Umständen den Organismus auch belasten, wenn ich das als Langzeitkur mache, weil der Körper dann immer wieder auch Reize empfängt, wo er dann auch mit getriggert wird und sich unter Umständen gar nicht auf die Kernthematiken fokussiert. Also da finde ich immer wieder wichtig, gerade wenn man das unter einer miasmatischen Sicht anschaut, ist das sehr beeindruckend, welche Patienten profitieren wirklich von den Nahrungsergänzungsmitteln. Und da ich ja jeden Fall miasmatisch beleuchte, kann man das sehr, sehr klar sehen. Leidet der Patient unter einer psorischen Erkrankung, dann helfen eigentlich fast alle Sachen aus der Drogerie. Da helfen Ceres-Tropfen, da helfen Gemotherapie, da hilft Schüsselsalz, da helfen Komplexmittel, da helfen organotrope Mittel. Also ist es wirklich die Bandbreite des Endlos, was bei der Psora alles hilft, einschließlich der ätherischen Öle, Engelsessenzen und ich weiß nicht was alles, Räucherstäbchen, Kolohydrontherapie, Fußreflexzonenmassage. Also das ist schon ziemlich beeindruckend. Ich will jetzt nicht so pauschal sein, nicht, dass man bei den anderen Miasmen jetzt gar nichts machen kann, aber es ist schon deutlich häufiger. Es gibt manchmal ja auch sehr psychotische Personen, die dann unter einer psorischen Krankheit leiden. Also je psorischer die Krankheit ist, desto mehr kann man da auch mithelfen. Je mehr der Patient aber andere Miasmen hat, desto mehr haben wir eben diese 3 anderen Faktoren. Also erstens, dass man wirklich extrem viel und lang braucht, bis man überhaupt was hat. Oder dass die Mittel Gegenteil wirken. Ganz berühmt ist zum Beispiel Sinopret, was wir hier haben. Das ist, ich weiß gar nicht, was irgendwas Pflanzliches für diese Nasennebenhöhlen. Das hat irgendeinen natürlichen Wirkstoff drin, der der bei den hochtuberkularen Patienten macht er einfach mehr Schleim und zieht diese Nasennebenhöhlensituation einfach in die Länge. Es wird immer mehr. Die sagen, oh, ich habe einfach immer mehr. Und wenn sie es absetzen, ist es wieder wie vorher. Oder wir haben dann vermeintlich schmerzstillende Sachen, die mehr Schmerzen machen. Oder wir haben Sachen gegen Heißhunger, die dann noch mehr Hunger machen. Ne? Ich habe zum Beispiel einen, der hat so eine Leberkur gemacht, damit er nicht mehr so Heißhunger hat auf Süßes. Hatte mir jemand empfohlen. Ne? Und dann hat er einfach immer noch mehr Lust gehabt als vorher danach. So, ne? Also diese widersprüchlichen Reaktionen vom Tuberkularen oder beim Syphilitischen, wo es dann wirklich zu entweder wirklich schweren, nachhaltigen Nebenwirkungen führen kann. Und das ist oft ein Problem, weil der Patient das nicht auf seine Supplemente zurückführt. Ganz, ganz schlimm hatte ich das in der Anfangszeit, wo alle so viel Vitamin D genommen haben, auch hochdosiert, und dann darauf reagiert haben, weil Vitamin D ja gewisse hormonelle Anteile hat, kann das auch eben bei Leuten in diesen Hormonkreislauf eingreifen. Und ich habe eben eine Patientin, da hat das die Menopause ausgelöst. Also das sind schon nicht einfach Sachen, die man so immer substituieren und hau rein und baller, ne? Sondern da wir das von Verkäufern verkauft bekommen, die unter Umständen über die Nebenwirkungen oder solche Einzelfälle nicht wissen, ist das eigentlich wie bei der Impfung, ne? Dass nachher die Impfung oder Heilpilze verkauft werden mit, es sind keine Nebenwirkungen darüber bekannt und falls Nebenwirkungen darüber sind, erkennen wir sie nicht an. So, das vielleicht nur dazu. Ich wurde da, glaube ich, im Online-Kongress zu selten nach meiner Meinung gefragt. Und trotzdem bin ich nicht dagegen. Also, es kann eben in gewissen Situationen wirklich sehr, sehr gut sein, das zu unterstützen. Ich habe das im Online-Kongress auch gesagt. Wir haben zum Beispiel ein tolles Produkt von Ringana, was meine Frau in die Familie geholt hat, ist ja auch ein Empfehlungsmarketing, ne? Und eine sehr interessante Firma, die ich wirklich auch gut finde, habe ich bisher nichts Schlechtes darüber gehört, aber natürlich wollen die auch Dinge verkaufen und sind jetzt da mit ihren Caps in den Gesundheitsbereich gewechselt. Und auch da, ne, so ist es, glaube ich, wichtig, einfach zu wissen, was man da macht. Und da nehmen wir als Familie immer mal wieder da eine Caps-Art über den Winter, wenn so Erkältungen auftreten. Und ich bin wirklich begeistert. Ne? Also bei meinen hochpsorischen Erkrankungen hilft das 1A. Mein Männerschnupfen ist immer noch einen halben Tag wieder besser. Ja. Gut, genug darüber. Aber ich fand das noch so ein guter Zwischenübergang, bevor wir wirklich über die Krebsthemen sprechen. Ich bitte jetzt alle Leute, die mit Miasmen noch gar nichts zu tun haben, hier Stopp zu machen und die alten Miasmen-Folgen zu hören, bevor wir neue haben. Weil ich das Wissen eigentlich vom Podcast jetzt ein bisschen voraussetze über unsere Miasmen-Folgen von vor 1000 Jahren. Also wer die noch nicht kennt, da muss man reinhören, weil jetzt natürlich dieser Begriff Psoriasis, Tuberkular, das setzt sie alles als bekannt voraus, weil ich ja schon mal besprochen habe. Ich werde mir aber die Mühe machen, nach dem Krebskongress nochmal wieder ein bisschen bei ABCDFG anzufangen. Das heißt, der tiefer liegendere Blick auf die Miasmen kommt noch, der wird dann aber sehr nerdig. Das heißt, es kann sein, dass wir die einen oder anderen Laien oder interessierte Zuhörer dann auch wieder abhängen. Und denken, ah, nee, ich komme, ich höre lieber Homöopathie-Salon in Berlin mit Mitteln. Das ist interessanter. Was ich als großen Vorteil sehe für die Miasmen bei Krebs, ist eigentlich, dass wir den Verlauf sehr gut abschätzen können und damit außerordentlich oft richtig liegen. Ich weiß nicht, ob andere Homöopathen da andere Tools für haben, aber wenn ich von Anfang an sehe, das ist ein tuberkularer Krebsfall, dann überraschen mich sehr viele Wendungen, Rückfallmuster und auch gewisse Komplikationen, die auftreten, nicht. Der Fall bleibt individuell, also jetzt keine Hellseherei oder so eine Triangulierung, wo man jetzt immer sicher sein kann, aber ist der Fall von Anfang an sehr hochtuberkular, sind dann Blutungen im Verlauf, große Schweiß, Gewichtsabnahme, große Unruhe, Komplikationen bei der Arzneimitteleinnahme, widersprüchliche Wirkung von Chemotherapie oder unwirksame Chemotherapie. Das sind dann alles keine Sachen, die einen überraschen. Ähnliches hat man beim Syphilitischen, wo dann gar keine Sache anschlägt, wo Blutungen nicht gestoppt werden können, wo Operationen von Blutungen zu massiven Verschlechterungen anderer Pathologien führen, wo relativ wenig Symptome am Anfang auftreten und man weiß, okay, aber wenn Symptome auftreten, dann werden es die Hölle sein. Also viele dieser Sachen treten eben auch sehr zuverlässig ein, einschließlich des Verlaufs. Also sieht man von Anfang an, dass es ein tuberkularer Krebsfall ist oder ein syphilitischer, wird der Verlauf sehr schnell sein. Das heißt, man hat relativ wenig Zeit. Da muss man also nicht erst alle 6 Monate oder alle 9 Monate die Mittel wiederholen. Ne? Da darf man früh und zeitig wechseln und früh und zeitig behandeln und man darf viele Termine wahrnehmen als Patient. Habe ich einen psychotischen Krebs, dann hat der ja schon 1000 Jahre Vorgeschichte. Ne? Der hat angefangen, keine Ahnung, unterdrückte Warze, unterdrückte Blasenentzündung, und dann unterdrückte Rheuma oder eine Sinusitis wegoperiert, ne? Und dann kommt irgendwann der erste Knoten, dann kommt polyzystische irgendwas, dann wird das operiert oder weggenommen, dann gibt es irgendwie irgendwas anderes zähes, ne? Irgendeinen Bluthochdruck, der dann steigt. Also der Druck und die Blockade nimmt zu und irgendwann nach 20, 30 Jahren hat er dann auch einen Krebs im Darm oder wo auch immer. Und das sind grundsätzlich, natürlich wird der auch irgendwann am Schluss daran sterben, aber der hat so eine lange Vorgeschichte und in der Regel, wenn man als Homöopath dort in einem guten Zeitpunkt dabei ist, dann kann man jetzt auch nicht alles verhindern, aber man kann über den Städtetropfen hüllt den Stein wirklich viel von der Lebensqualität verbessern, je nachdem, in welchem Stadium der kommt. Das heißt, auch da sind dann bestimmte Sachen viel klarer, ne, dass man weiß bei einem hochpsychotischen Fall, dass der auch viele dieser Sachen von der rund um die Krebsbegleitung sehr gut verträgt im Vergleich zu den anderen, dass er aber viel Wiederholungen braucht, dass es immer wieder Rückfälle gibt, aber kleinere, dass dann immer wieder Randerscheinungen auftreten. Ne? Plötzlich kriegt er im Verlauf dazu noch eine andere Erkrankung, die dann auch noch stört oder wo bestimmte Sachen schwieriger machen und so weiter. Ne? Während der Psorische ja vor allen Dingen mit den 1000 Symptomen zu kämpfen hat. Ne? Der verträgt keine dieser Chemotherapien, nicht so wie beim Tuberkularen, wo der dann sogar noch widersprüchlich reagiert. Wie der dann extrem empfindlich ist, viele Schmerzen hat, alles macht ganz schlimmes Erbrechen und so weiter. Aber insgesamt ist schon der Tumor von der Kategorie her nicht so mega schlimm und tödlich und Endzeitstimmung, ne? So dass man auch eben beim psorischen Krebs in der Regel schon von Anfang an der Patient mit einer sehr guten Prognose kommt, ne? Also insofern kann man zum Beispiel über den Verlauf oder auch die Art der Therapie, egal welche Mittel man nachher verwendet, natürlich die ähnlichsten am besten, die auch wirklich passen und das tiefe Thema abdecken. Ne? Aber weiß man auch schon, okay, bei einem syphilitischen Fall muss ich nicht warten, bis er wieder einen Rückfall hat, dann ist er nämlich tot. Während ich beim Psoriker gut auch mal ein bisschen warten kann, ne? Bis wieder Symptome kommen. Ne? Also zu warten, bis der Tumor zurückkommt, ist ja eh, also immer falsch. Ne? Deshalb gelten die ja auch nicht als geheilt, sondern als rekonvaleszent. Also nicht zurückgekehrt. Ich habe jetzt gerade den Fachbegriff vergessen. Der Holger Malchow hat es gesagt. Ne? Insofern finde ich das mit dem Miasma eine ganz, ganz tolle Sache in der Begleitung und den Fall im Auge zu behalten und auch verstehen, wie gewisse Verlaufsparameter sind und oft auch, wie der Patient geführt werden darf. Ne? Ein psorischer Patient braucht ganz eine andere Führung als ein tuberkularer Patient, was ich nachher natürlich individuell nochmal ausmache. Aber ich habe so eine Leitlinie. Das andere ist, und das habe ich Dr. Hughes immer wieder bewundert für, weil ja in der Regel Krebsfälle wenig bis keine Symptome haben. Deshalb macht es ja auf der Homöopathie ein bisschen schwierig. Man muss ja das ganze Leben eigentlich so ein bisschen nehmen und die paar Symptome aus dem Leben, die man halt so hat. Und strickt sich ja daraus dann irgendwie so ein Schal. Was immer ein bisschen schwierig ist, weil die Hughes-Methode so nicht funktioniert, weil wir den ganzen Menschen mit seinen Beschwerden, die er jetzt hat, eigentlich normalerweise abdecken. Und nicht, was er vor 500 Jahren hatte, weil es kann ja sein, dass er in der Kindheit Calcium war, in der Jugend Cocculus, in der späten Jugend Natrium Muriaticum, dann Medurin oder Carcinosin und dann später Neolycopodium gebraucht hat. Und dann ist das halt schwierig, das unter ein Mittel irgendwie hinzukriegen. Das heißt, es ist immer so ein Rumgewurschtel. Oder man gibt am Schluss immer nur Polykreste und das ist immer ein bisschen unpräzise. Ne? Das heißt, mit dem Krebs haben wir relativ wenig Symptome in der Regel. Ne? Wenn man viele hat, ist es eh nicht so schwer. Oder nicht so schwer, genau. Aber wenn man gar keine hat, kann man eben auf diese miasmatischen Grundbehandlungen sich auch zurückführen. Das heißt, was ich bei Dr. Hughes immer beeindruckend gefunden habe, ist, dass er so einen Fall mit sehr wenig Symptomen trotzdem immer ziemlich grandios vorangebracht hat. Und mit den wenigen Symptomen, die vorhanden waren, eben auch immer einen guten Schal draus gestrickt hat, der nachher den Fall auch wirklich vorangebracht hat. Und wir haben ja gehört, die Heilungsquote ist jetzt nicht massiv, die war auch jetzt bei Dr. Hughes, soweit ich weiß, nicht viel besser. Aber man hat gesehen, diese rein antimiasmatische Behandlung, die ich dann mache aufgrund von fehlenden Symptomen, die führt eben einerseits dazu, dass sich oft dieser Fall auch nochmal in eine gewisse Richtung entwickelt. Das habe ich beim Roland Metner eben auch gesehen in der Tumorkonferenz, auch wenn der ja mit Miasmen nicht arbeitet, aber dass gewisse Fälle sich dann in eine Richtung entwickeln, die man als Miasmatiker auch, also ich ist jetzt vielleicht ein bisschen vermessener, aber wo ich gedacht habe, ja, das ist mir schon klar, dass er sich dahin entwickelt. Das ist miasmatisch eine ganz logische Richtung. Also auch über diese ganze komplementären Beziehungen und so weiter, ne, sind das oft auch logische Folgen. Und wir haben eben dann auch immer ein tiefwirkendes Arzneimittel, was potenziell die Krebsthematik abdeckt. Wenn wir ein antimiasmatisches Mittel verschreiben, hat das ja auch immer die Tiefe, die nachher benötigt wird, um den Krebs überhaupt in die richtige Richtung zu bewegen. Also insofern denke ich, werden wir dazu auch nochmal, ich habe jetzt keinen mehr eingeladen bekommen für das. So vor dem Krebskongress werden wir da nicht mehr sprechen, aber vielleicht im Rahmen der Miasmatik, die danach kommt, nach dem Krebskongress, werden wir uns nochmal ein bisschen auch vielleicht in irgendeiner Folge nochmal mit dem auseinandersetzen, mit jemandem, der hauptsächlich so arbeitet. Vielleicht kriege ich den ja in Podcast. Genau, also abschließend kann man sagen, um nochmal bei dem Krebsthema zu bleiben, ne, für den Kongress, das ist auch ein Fall, wo ich vorstellen werde, ohne da jetzt für zu viel zu sagen, für das, damit ihr auch schön an den Kongress kommt. Aber der Fall war eben, neben dem, dass es natürlich ein individuelles Arzneimittel für den Patienten gegeben hat, ist das halt ein Fall, der vor allen Dingen miasmatisch, für die miasmatisches Auge haben, sehr interessant ist, weil es ein hochauftaktiger tuberkularer Fall ist, der sich auch die ganze Zeit als hochtuberkular immer wieder entpuppt hat und sehr große antituberkulare Mittel gebraucht hat. Und wenn wir das nicht berücksichtigt haben, also wenn wir Arzneimittel gewählt haben, die zwar ähnlich waren, aber das tuberkulare Miasma im Hintergrund nicht abgedeckt haben, auch praktisch keinen Erfolg gab, ne, sondern erst wieder mit dem Einsetzen Mittel, die tieferer Natur waren, ging der Fall wieder voran und ist heute recht stabil. Ich habe sie gerade zufällig heute gesehen, vielleicht ist mir das über den Sinn gekommen, dass wir jetzt wirklich eine ganz, ganz lange Phase der Stabilität hinter uns haben, die erst wieder 2-3 Schocks aufs Mal ausgelöst hatte, um einen emotionalen Rückfall zu machen. Also noch lang keinen körperlichen, aber einen emotionalen Rückfall zu machen, das war viel stabiler und die Reaktion war viel weniger tuberkular. Das ist ja das, was sozusagen das Versprechen ist der Miasmatiker oder der miasmatischen Behandlung, dass diese individuellen Reaktionsmuster, die wir halt Miasma nennen, dass die sich mit der Zeit verändern und eben nicht als Rückfall Krebs machen, sondern als Rückfall ein bisschen Schwitzen und ein bisschen Stimmungsschwankungen. Natürlich werden wir auch da sehen, ob der Patient, jetzt habe ich es ja, Reminiszenz, ne, so war das Fachwort, ob der frei bleibt von Tumoren. Werden wir nicht wissen, irgendwann wird dieser Patient sterben, egal was ich mache. Aber was man auf jeden Fall bei diesem Fall schön zeigen kann, ist, wie das vom Tuberkularen zum Psorischen gegangen ist. Und das ist die Heilungsrichtung, die ich bei all meinen Patienten beobachte, wodurch ich auch nach wie vor finde, dass an dem miasmatischen Lehrer was dran ist, weil das sehr nachvollziehbar ist in der Entwicklung auch, dass viele der Patienten, die vorher tuberkular, psychotisch oder syphilitisch waren, im Laufe der Zeit, wenn die Behandlung auch gut läuft, natürlich nur, sonst nicht, ne, in die Psora gehen und psorische Beschwerden machen, die zwar nicht weniger nervig sind, sondern im Gegenteil, meist sogar noch mehr Nerven, aber dafür weniger schwerwiegend sind in der Regel und auch weniger chronisch. Im Sinne von andauernd. Ne? Oder was vielleicht noch präziser wäre zu sagen, sind weniger destruktiv. Ne? Die nerven mehr, als dass sie wirklich was kaputt machen. Das ist auch nicht 100% richtig. Ne? Auch ein Psoriker kann nachher an einem an einem schweren Thematik sterben. Die ist dann aber nicht psorisch, sondern in einem anderen Miasma. Und das ist das, was wir dann nach dem Krebs-Seminar auch nochmal ein bisschen anschauen werden. Dass eben ja ein Patient nie nur psorisch ist. Das heißt, es spielt auch eben viel eine Rolle, welche Anteile habe ich jetzt bei dem Patienten und welcher Anteil ist auch gerade aktiv. Ne? Genau. Sehr gut. Also haben wir ein bisschen was geschafft. Wir haben Quatsch gemacht. Wir haben ein bisschen über Nahrungsmittelergänzung gelästert. Wir haben ein bisschen über Krebs normal gesprochen. Wir werden das in den drei Interviews, die jetzt folgen, auch nochmal mehr machen und haben dann, glaube ich, das Krebsthema auch gehört mal wieder und werden dann eben im April, Mai, Juni um Miasmen machen, bis wir es auch das nicht mehr hören können. Und dann bin ich wirklich schon dran, wir werden das machen, den Herbst lang dehnen und wirklich mal wieder auch Frauenthemen links und rechts anschauen. Also ich habe da einen großen Wunsch, über Schwangerschaft, Geburt, Stillzeit nochmal zu reden. Vielleicht finden wir auch jemanden wie Pubertät und so weiter. Vielleicht finden wir dann wirklich auch nochmal ein paar für Wechseljahre. Wir werden Homöopathinnen einladen und so ein bisschen auch diese Frauenseite beleuchten. Da freue ich mich sehr drauf. Das war ja vor Covid auch schon mal, dass ich einen Anlauf genommen habe. Und das ist ja dann irgendwie nicht so richtig aufgegangen, weil ein anderes Thema wichtiger war. Aber da würde ich auch gern immer mal wieder, hoffentlich gelingt das, so ein paar Expertinnen rund ums Thema holen, die jetzt nicht Homöopathinnen sind. Also auch Sexualität und so, denke ich, wäre auch ein cooles Thema. Mal gucken. Und da zum Thema Frau und Homöopathie sind die Leute dann auch eher nochmal bereit, was zu sagen. Und wir brauchen keine Doktoren. Also hoffe ich, das wird ein ganz, ganz toller Herbst. Da muss ich mich nochmal kurz erholen vor dem Adventskalender und es ist ja auch schon wieder rum. Also wird ein cooles Jahr mit sehr viel Inhalten und hoffentlich ab und zu auch mal wieder eine Episode, wo ich Quatsch machen kann und Tee trinken, wo es nicht ganz so serious ist. Hoffe, das entschuldigt ihr mir. Und sonst habt ihr die anderen Podcasts. So. Wünsche euch alles, alles Gute bis nächste Woche. Bleibt gesund, genießt hoffentlich, wie bei mir. Mir ballert gerade die Frühlingssonne ins Gesicht. Es ist so unglaublich heiß hier in meinem Podcastzimmer. Und das am 24.03. Hoffe, dass ihr jetzt auch so schönes, warmes Wetter habt. Tschüss.